Ja, wir sind noch bei Psalm 6. Ich möchte diesen Psalm abschließen und heute noch mit einem anderen Psalm beginnen, und zwar dann nachher mit Psalm 51, weil ja unter anderem auch das Wunschthema war, Vergebung, eignet sich auch Psalm 51 dann sehr gut, dieses Thema etwas zu vertiefen. Aber zuerst noch einmal Psalm 6. Ich lese noch einmal diese 11 Verse, damit wir sie wieder verinnerlichen können. Dem Chorleiter mit Saitenspiel aus der Scheminit, ein Psalm von David. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin welk. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind bestürzt. Meine Seele ist tief bestürzt. Aber du, Herr, bis wann? Kehre um, Herr, befreie meine Seele, rette mich um deiner Gnade willen. Denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Im Scheol, wer wird dich preisen? Müde bin ich durch mein Seufzen. Die ganze Nacht schwemme ich mein Bett, mache mit meinen Tränen mein Lager zerfließen. Geschwächt vom Gram ist mein Auge, gealtert wegen meiner Tränen. Weicht von mir, alle ihr Übeltäter, denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. Der Herr hat mein Flehen gehört, mein Gebet nimmt der Herr. Beschämt und tief bestürzt werden alle meine Feinde. Sie müssen zurückweichen, werden plötzlich beschämt. David fürchtete sich davor, im Zorn Gottes gestraft zu werden. Wir haben gestern gesehen, die Erziehung Gottes bedeutet auch, dass er uns eben in Nöte hineinführt, in Schwierigkeiten, und wir dürfen auch erkennen, dass diese Erziehung Gottes letztlich seine große Liebe ist, die eben uns schon frühzeitig in seine Schule nimmt, damit wir eben wie Gotteskinder auch erkennen dürfen, wir sind total von ihm abhängig und wir leben von seiner Güte und Gnade. Aber hier hat David Angst, im Zorn gestraft zu werden. Und da stellt sich die Frage, warum war das so? Offensichtlich gab es im Leben Davids Dinge, die ihn belasteten. Und es gibt ja mehrere Geschichten, die wir lesen von ihm, die ihn belasten. Wir werden das heute dann auch noch im Psalm 51 sehen. Immer wieder hatte er auch mit Schuld zu kämpfen. Seine Sünden hätten eine Strafe im Zorn Gottes verdient. Das hat er sehr wohl gewusst. In anderen Psalmen litt er unglaublich auch unter der Last der Sünde. Das haben wir hier gleich auf Seite 5. Da wird deutlich, wie in Psalm 38 die Last der Sünde so schwer ist, und eine Vielzahl von Bedrängnissen. Und diese Situation verursachte eben auch eine Menge Fragen, die unbeantwortet sind. Und man weiß manchmal auch nicht, wie lange sie unbeantwortet sind. Trotzdem besteht bei David die Gewissheit, dass der Herr antworten wird. Also der Umgang mit der eigenen Sünde, das werden wir auch noch gerade sehen, dann im Psalm 51, der war sehr bemerkenswert. Und da lohnt es sich, den dann auch noch näher anzuschauen. Er wusste, eigentlich hat meine Sünde ein Bestrafter im Zorn Gottes verdient, aber er bittet den Herrn, dass er nicht im Zorn gestraft wird. Sein gegenwärtig elender Zustand, wir haben gelesen, seine Seele ist bestürzt, er ist welk, das ließ David befürchten, im Zorn Gottes gestraft zu werden. Also ich fühle mich so elend, dass ich fürchte, du strafst mich jetzt im Zorn. So war so ein Stück weit sein Empfinden. Es war also bei David eine gewisse Ungewissheit da, wenn ich das mal so sagen darf, hat Gott sich entschieden, ihn im Zorn zu strafen? Hat er mit mir die Geduld verloren? Ich glaube, das sind auch so Zweifel, die wir kennen. Ja, wenn es uns vielleicht mal ganz schlecht geht, wir merken auch, wir haben auch an verschiedenen Stellen in unserem Leben versagt und dann kommt so der Feind Gottes, der dann in unserem Gefühl sagen wird, du hast jetzt schon so oft in dieser Sache versagt, ja, und du hast schon so oft den Herrn um Gnade angefleht, jetzt hat der Herr endgültig genug von dir. Du musst gar nicht mehr kommen. Das ist unglaublich gefährlich. Ja. Aber diese Gefühle kommen manchmal in einem hoch, wo man dann denkt, jetzt hat der Herr genug von mir. Und dann lasst euch daran erinnern, was der Jesus zu Petrus gesagt hat. Wie viel soll ich meinem Bruder vergeben? Siebenmal?
70 Mal.
Das heißt, wenn unser Jesus das zu uns sagt, vergib 70 mal 7 mal, damit ist natürlich nicht 490 gemeint, also nicht, dass da jemand zu rechnen, sondern es geht ja dann noch weiter. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, da gibt es keine Begrenzung. 70 mal 7 mal oder 7 mal 70 mal. Es wäre ja auch komisch, wenn jemand von uns sagt, so, jetzt führe ich Buch. Ja, jetzt habe ich meinen Bruder einmal vergeben, zweimal, 489 mal, 490 mal, jetzt ist Schluss. Ja. Also, das ist ja, da merken wir, das ist ja richtig blöd. Ja. Und wenn unser Jesus das sagt, da dürfen wir ja wissen, er vergibt uns auch so viel Mal. Und seine Vergebung ist unbeschränkt. Das kann natürlich vom Fleisch missbraucht werden. Man kann es missbrauchen, indem man einfach sagt, weil ich ja sowieso immer Vergebung bekomme bei Gott, ja, das ist auch biblisch ganz klar belegt, also kann ich zwischendurch mal so frisch, fröhlich wieder sündigen und dann wieder zu Gott kommen. Das ist sehr gefährlich, weil wenn man so die Gnade missbraucht, dann kommt die Seele plötzlich in ein Fahrwasser hinein, wo man dann die Buße nicht mehr findet. Wir lesen ja das bei Esau, er mit Tränen suchte eifrig, ja, und er fand sie nicht. Also das ist gefährlich. Mit dieser Überlegung sollten wir nie sündigen. Also der Herr möge uns davor bewahren. Ja, dass wir sagen, ja, ich kann ja immer zu Gott kommen, also kann ich jetzt mal so richtig frisch los sündigen, ja, und dann wieder zum Herrn gehen. Das wäre natürlich das falsche Motiv. Das ist ganz klar. Aber wir dürfen der Eingebung Satans nicht folgen, der sagt, der Herr hat dir jetzt schon so viel vergeben, jetzt ist Schluss. Das ist Einflüsterung Satans. Ganz klar. Und da müssen wir wissen, nein, der Herr vergibt mir. Also wir kennen auch dieses Gefühl, Gott hat mich jetzt verworfen, das übrigens in den Psalmen auch, dieses Gefühl, Gott hat mich jetzt verworfen. Meine Seele sagt mir, Gott hat jetzt endgültig genug von mir. Er hat die Geduld verloren. Dieses Gefühl hatten die Psalmisten auch. Hat er mich verworfen? Immer wieder diese Zweifel. In Psalm 71,9 wurde die Bitte ausgesprochen, von Gott nicht verworfen zu werden. Also wenn er bittet, verwirf mich Gott nicht, dann ist so ein latentes Gefühl da, es ist möglich, dass Gott mich verworfen hat. Und an dieser Stelle werden wir mit einer unheimlichen Angst konfrontiert, nämlich mit der Angst, von Gott verworfen und verlassen zu werden und von ihm in seinem Zorn gestraft zu werden. Das ist eine ganz schreckliche Angst. Der Zustand, den David ja in Vers 3 beschreibt, wo er sagt, denn ich bin welk, heile mich, denn meine Gebeine sind bestürzt, gibt dieser Angst noch einen besonderen Schub. Also es ist ja immer wieder, man sieht so eine schöne Blume, die so blüht und in einer vollen Farbenkraft und dann verwelkt die Blume, ja, sie krümmt sie zusammen, trocknet aus, hat keine Farben mehr oder nur ganz schwache Farben. Und man hat so das Gefühl, diese arme Blume ist jetzt einfach, ja, ist, die ganze Pracht ist dahin. Und genau so hat sich David gefühlt. Mama vielleicht auch so eine blühende Blume, voller Farbenpracht und Kraft und so. Und jetzt fühlt er sich so wie eine welke Blume. Die Angst, vom allmächtigen Gott verworfen zu werden, gehört mitunter zu den schlimmsten Ängsten, die es auch gibt. Und offensichtlich liegt auch der Mann nach dem Herzen Gottes an dieser Angst. Wir dürfen ja immer sehen, wenn wir von David lesen, von seinen Sünden, von seinen Psalmen. Dieser Mann hat den Status, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Also, wir Frommen hätten wahrscheinlich gesagt, ja, also ein Mann nach dem Herzen Gottes ist vielleicht Hiob oder Daniel, die haben wirklich einigermaßen ein sauberes Leben, ja. Oder vielleicht auch Jesaja oder so, aber nicht David, der hat ja mal die Ehe gebrochen, der hat mal einen Mord veranlasst. Wie kann Gott diesen Mann ein Mann nach seinem Herzen nennen? Ja, das entspricht nicht unserem frommen Denken. Aber Gott schaut aufs Herz und im Herz hat Gott, im Herzen Davids hat Gott etwas ganz Besonderes entdeckt. Und dieser Mann nach dem Herzen Gottes hat also die Angst gespürt, von Gott verworfen zu werden. Und die war schrecklich. Ich würde sagen, zeitweise litt David an Depressionen. Also ich sage nicht zu viel, wenn ich das sage. Also wer die Psalmen von David genau analysiert, muss sagen, jawohl, dieser Mann litt zeitweise an Depressionen. David fühlt sich völlig ausgelaugt, wie eine welke Blume. Da ist keine jugendliche Frische mehr da, ein fröhliches Motiviertsein, sondern echte Erschöpfung der Seele. Die Seele ist total erschöpft. So ein Burnout. Übrigens, Jeremia hatte auch ein Burnout. Jeremia 20. Wenn man Jeremia 20 liest, da ist Jeremia völlig am Ende, dann sagt er, Gott, du hast mich betört und ich habe mich von dir betören lassen. Und dann sagt er in einem dieser Verse in Jeremia 20, ich kann nicht mehr. Jeremia hat ein Burnout, echtes Burnout. Dann geht es weiter, meine Seele ist tief bestürzt, aber du, Herr, bist wann? Die Seele Davids ist niedergeschlagen, vielleicht verunsichert, betrübt. Und diese Depression war sehr schwer zu ertragen und es war kein Ende in Sicht. Und darum die verzweifelte Frage, Herr, bis wann? Bis wann? Der Glaubensheld, der den Goliath besiegte und mit den Löwen kämpfte, ist in seiner Seele zutiefst bestürzt. Er ist nahe an der Verzweiflung. Wenn wir einen solchen Zustand bei einem Mitmenschen entdecken, dann neigen psychisch stabile Leute dazu. Es gibt ja psychisch stabile Leute, die haben noch nie eine Depression. Sie einfach als seelische Menschen zu deklarieren, die ihre Gefühle zu wenig im Griff haben. Doch beim großen König David würde man so etwas kaum sagen. Man würde ihm kaum sagen, ach, du hast deine Gefühle zu wenig im Griff, David war viel zu seelisch. Unter den Gefühlsschwankungen liegt ja auch Elia, der große Prophet. Und Paulus berichtet in 2. Korinther 1,8, dass er am Leben verzweifelte. Spätestens dann, wenn wir von unserem Herrn Jesus lesen, dass seine Seele bis zum Tod betrübt war. Seine Seele war betrübt bis zum Tod. Matthäus 26, 38. Müssten auch psychisch stabile Gläubige mit ihrem abfälligen Urteil andere leichtfertig als seelische Menschen zu bezeichnen, vorsichtig sein. Ich hatte bis zum heutigen Tag noch nie eine Depression. Zumindest eine schwere Depression. Es gab so depressive Verstimmungen. Aber ich weiß ganz genau, dass wenn der Herr meine Seele nicht halten würde, wäre meine Seele in kürzester Zeit bis zum Tode betrübt und in einer tiefsten Depression drin. Ich mache mir hier absolut keine Illusionen. Ich würde mir nie einbilden, nur weil ich bis jetzt noch nie eine schwere Depression hatte, dass mir das nie passieren könnte. Das wäre ja die größte Dummheit, die ich sagen könnte. Ich hoffe, es ist keiner mehr drin, der sagt, mir kann das nie passieren. Das finde ich so eine ganz gefährliche Aussage. Ja. Wenn wir denken, das kann mir nie passieren, dann würde bei mir schon das Zittern kommen. Ja. Wenn unser Jesus betrübt war bis zum Tode, seine Seele war betrübt bis zum Tode, wenn Paulus sagt, er ist am Leben verzweifelt, Wenn David sagt, ich befürchte, von Gott verlassen zu sein, dass er mich verworfen hat, wenn ein Jeremia ein Burnout hat, wie können wir dann je denken, uns könnte das nie passieren? In seiner Not macht David das einzig Richtige. Er wendet sich an Gott. Kehre um, Herr. Befreie meine Seele, rette mich um deiner Gnade willen. Kehre um bedeutet so viel wie, ich empfinde, dass du dich von mir abgewandt hast. Meine Seele hat das Gefühl, dass du mich abgeschrieben und dahingegeben hast. Das ist mein Gefühl. Und jetzt kehre dich doch um, wende dich wieder zu mir. Aber das kann nicht sein. Irgendwie weiß ich auch, dass ich dir wichtig bin, denn ich habe dich als einen Gott der Güte und Gnade kennengelernt, sagt David so indirekt. Kann es sein, dass du mich nicht rettest, wenn ich auf deine Gnade hoffe? Und liebe Geschwister, wenn wir auf seine Gnade hoffen, nur auf seine Gnade, nicht auf unsere Leistung, nur auf seine Gnade, kann es nicht sein, dass er uns nicht errettet. Kann nicht sein. Wir können zwar sterben, wir können vielleicht sogar in Depressionen fallen, alles Mögliche, aber er rettet uns vor dem Tod. Wir werden den Tod nicht sehen, wenn wir ein Leben lang auf seine Gnade hoffen. Wenn wir darauf vertrauen, Herr, du bist gnädig und ich vertraue allein auf deine Gnade, auf dich allein, werden wir gerettet, egal was mit uns passiert. Ganz egal. Ich weiß, dass ich das heute so relativ leicht sage und wenn ich dann ganz tief unten bin, dann muss ich mir das selber zusprechen. Ja, oder ich habe dann vielleicht liebe Brüder und Schwestern, die mir das zusprechen, die dann ein Stück weit für mich glauben. Es gibt ja auch solche Situationen, wo man einfach so unten ist, wo man dann die Geschwister braucht, die sagen, komm, schau wieder auf, fasse Mut, der Herr wird dir helfen. Und manchmal muss es eben, oder sehr oft muss es auch der eigene Geist der Seele sagen. Ist es möglich, dass du meine einzige Hoffnung auf Rettung, der du die einzige Hoffnung auf Rettung bist, dass du mir deine Hilfe versagst? Ist das möglich? David sagt nein. Das ist nicht möglich. Denn so habe ich dich nicht kennengelernt. Du hast dich mir anders geoffenbart. Du hast mir deine Barmherzigkeit gezeigt. Darum vertraue ich darauf, dass du mich rettest. Und in diesen Fragen quasi, Herr, wie lange noch? Und hast du mich verworfen? Und nein, ich habe dich anders erfahren. In diesen Fragen kommt dann plötzlich die Gewissheit, der Herr hat mein Flehen gehört. Das ist so ein Prozess. Und dieser Prozess dürfen wir hier in diesem Psalm 6 ein Stück weit kennenlernen oder erkennen. Du hast mir deine Barmherzigkeit gezeigt, darum vertraue ich darauf, dass du mich rettest. Und er stellt fest, denn im Tode gedenkt man deiner nicht, im Scheol werde ich dich preisen. Damit will er auch sagen, im Moment nehme ich gefühlsmäßig Kurs Richtung Tod und Scheol. Scheol ist das Totenreich. Ich befürchte, dahin zu fallen und meinen Fall nicht aufhalten zu können. Ich falle immer tiefer hinein und ich kann mich da nicht herausholen selber. Aber Herr, was nütze ich dir, wenn ich im Sheol bin, wo ich dich nicht rühmen kann? Was sehr interessant ist in Bezug auf Sheol, Sheol ist mit dem hebräischen Wort Sha'al verwandt. Und Sha'al bedeutet Fragen. Das heißt, Sheol ist auch ein Fragereich. In Sheol gibt es ganz viele Fragen, die nicht beantwortet sind. Und solange der Herr nicht da zu jedem Einzelnen hinabsteigt, solange er, der die Antwort in Person ist, hier einer Person nicht begegnet, solange sind hier nur Fragen. Und man weiß nicht, in welchem Namen Rettung ist. Man weiß es nicht, da oben. Ein Fragereich. Was nütze ich dir, o Herr, im Sheol, wo ich dich nicht rühmen kann? Ich möchte doch an dich denken, ich möchte doch dich rühmen, ich möchte dich preisen. Und im Tode ist doch das nicht möglich. Ich habe dich als einen Gott der Rettung kennengelernt, aber jetzt sehe ich weit und breit keine Rettung. Das werden wir auch im Psalm 22 sehen, ja. Fern von meiner Rettung ist mein Gestöhn. Also, da hat er erlebt, wie Gott ihn gerettet hat aus den Klauen des Löwen, aus den Klauen von Goliath. Er hat ihn als rettenden Gott erfahren und jetzt kommt er plötzlich in einen psychischen Zustand, wo er das Gefühl hat, ich bin ganz weit weg von der Rettung. Im Moment empfinde ich alles andere als Befreiung, denn müde bin ich durch mein Seufzen. Die ganze Nacht schwimme ich mein Bett, mache mit meinen Tränen mein Lager zerfließen. Die Erfahrungen der vergangenen Tage, Wochen, vielleicht Monate hat die Seele Davids mürbe werden lassen. Sein Leben bestand zu diesem Zeitpunkt nur noch aus Seufzen und Tränen, so dass er am Anfang dieses Psalms die Frage stellt, Herr, bis wann, bis wann? Damals wusste David schlichtweg nicht, wie lange dieser Zustand noch anhalten würde. Und dann erstaunt es, dass wir dann in den nächsten Versen lesen, weicht von mir alle ihr Übeltäter, denn der Herr hat die Stimme meines Weins gehört. Der Herr hat mein Flehen gehört, mein Gebet nimmt der Herr an. Jetzt kommt plötzlich diese Gewissheit, in diesen ganzen Fragen, sich auseinandersetzen mit Gott, schenkt Gott dann diese Gewissheit. Und darum finde ich das so wichtig, dass wir unsere Nöte wirklich mit Gott besprechen, dass wir sie vor ihm ausbreiten und ihm auch sagen, ich habe einfach das Gefühl, dass du mich verlassen hast, ich habe das Gefühl, dass du mich verworfen hast, ich bin so total am Boden, aber ich sage es dir und in diesem Prozess, dass ihm klagen und ihm sagen, entsteht dann plötzlich diese Gewissheit. Woher kommt diese Gewissheit plötzlich? Die äußere Situation hatte sich wohl kaum verändert. Vermutlich steckte David noch immer in der Bedrängnis, aber wir dürfen davon ausgehen, dass der Geist Gottes dem Geist Davids zugesprochen hat, so dass er plötzlich weiß, der Herr hat mein Flehen gehört. Wenn wir Gott unsere ganze Schuld bekennen und unser ganzes Vertrauen auf die Gnade des Herrn setzen und nicht mehr auf uns selbst, dann kann Gott gar nicht anders als uns sein Gehör schenken. Ich kann euch garantieren, liebe Geschwister, kein Mensch, der 100% auf die Gnade Gottes vertraut, wird zu schaden. Bin ich ganz fest davon überzeugt. Wobei, das zu schaden werden bedeutet dann eben, nicht zu schaden werden bedeutet nicht, dass man nicht mal ganz unten ist oder dass man auch in eine Depression sein kann, das bedeutet das nicht. Aber spätestens, wenn wir beim Herrn sind, spätestens nach unserem Tod wird deutlich, du hast mich nicht zu schaden werden lassen, indem du mich in den Tod geschickt hast, in den Scherben geschickt hast, sondern du hast dich zu mir genommen. Das ist das Entscheidende. Er ist treu. Wer davon überzeugt ist, dass Gott in seinem Wort die Wahrheit gesagt hat und auch weiß, dass dieser Gott absolut treu ist, wird in seiner seelischen Bedrängnis auch zu dem Schluss kommen, Gott hört mich und wird zu seiner Zeit handeln. In dieser Situation, wo man in der Not drin steckt, wüsste man so gerne, wie lange die Not noch andauert. Ist es wie lange, wäre dann oft eine Hilfe, manchmal vielleicht auch nicht. Ja. In vielen Fällen lässt uns der Herr das nicht wissen. Wenn ich mir einen Aufenthalt in einem Konzentrationslager vorstelle, ich weiß nicht, wer das von euch schon mal gemacht hat, so sich vorgestellt, wenn ich jetzt ein Jude gewesen wäre, 42 in Auschwitz, und man sich so ein bisschen in den Alltag dieser Juden hineinversetzt, dann ist man ja, das Verrückte ist, erstens, es geht einem körperlich schlecht, psychisch geht es einem schlecht, und man hat keine Ahnung, wann diese Hölle ein Ende hat. Keine Ahnung. 1942, wenn man da einem Juden gesagt hätte, du musst noch 3 Jahre warten, das wäre die Katastrophe gewesen. Ja. Also, dieses, wie lange noch? Und wenn man keine Ahnung hat, wie lange das noch geht, diese Ungewissheit, die kann einen total kaputt machen. Ich denke auch an die deutschen gefangenen Soldaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Sibirien verschleppt wurden. Die kamen dann da in Gefangenenlager, ja, in Eiseskälte, hatten zu wenig zu essen, hatten im Winter immer kalt. Das nächste Dorf war hunderte von Kilometern weit. Das heißt, wenn man in diesem Lager hätte flüchten wollen, man hätte faktisch keine Chance gehabt. Das heißt, man ist hier auf Gedeih und Verderben den Soldaten ausgesetzt und man weiß nicht, muss ich jetzt hier Jahre, Jahrzehnte lang verbringen und werde ich hier sterben oder wie geht es überhaupt weiter? Und diese Ungewissheit, wie lange noch, ist unglaublich schwer. Ich habe von vielen gehört, die aus der russischen Gefangenschaft zurückgekommen sind, dass die waren so in ihrer Seele so traumatisiert, dass sie eigentlich hier nicht darüber sprechen konnten. Oder lange Zeit nicht darüber sprechen konnten. Es ist ganz schlimm. Kein Ende der Not zu sehen ist unsagbar schrecklich. Wie kann man der eigenen Seele zusprechen, wenn das Ende der Not nicht in Sicht ist? Was meint ihr? Ihr seid in einer Not, ihr wisst nicht, wann das Ende ist und wie würdet ihr da eurer eigenen Seele zusprechen? Was mir immer an den Gottesmännern und Frauen in der Bibel immer wieder gefallen haben, sie wurden nicht verschont von wirklich schweren Lebenssituationen, aber sie kamen irgendwann auf den Punkt, wo sie sich total nur noch mit Gott auseinandergesetzt haben. Nicht mit den Menschen, also man kann ja, wenn es einem schlecht geht, kann man ja mit den Menschen jammern und kann sagen, ach, mir geht es schlecht und ich habe das Gefühl und so. Man kann zum Arzt und überall hingehen, aber man geht gar nicht direkt zu Gott. Und ich denke, dieses direkt zu Gott gehen ist etwas sehr Gutes, das heißt aber nicht, dass Gott jetzt die Situation sofort verändert, aber wenn man sich mit ihm auseinandersetzt und sagt, Herr, ich habe dich als einen gütigen, gnädigen, barmherzigen Gott erfahren, ich habe dich als einen Gott erfahren, der rettet und ich habe aber jetzt das Gefühl, meine Rettung ist weit weg. Ja. Aber dass man das mit ihm bespricht, finde ich ganz wichtig und das lerne ich von diesen Psalmisten, das lerne ich von all diesen Glaubenshelden im Alten Testament. Also ich glaube, wenn man das Ende nicht in Sicht hat, dass man wieder vielleicht erneut am Vertrauen darauf festhält, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Das ist ja das Problem, dass auch der Satan will Zweifel in uns hineinstreuen, will dann sagen, weißt du, Gott meint es nicht wirklich gut mit dir. Der will dich einfach nur immer, wenn du mal was falsch machst, will er dich ständig bestrafen und so, und der hat so hohe Ansprüche an dich, und denen kannst du sowieso nie genügen, und darum hat er dich längst abgeschrieben. Ja. Dass wir dann sagen, nein, auch wenn ich jetzt keine, immer wieder keine Besserung sehe oder erlebe. Ich möchte daran festhalten, dass er es gut mit mir meint, dass er mir alle Dinge zum Guten zusammenwirken lässt. Denken wir auch an den Apostel Paulus, der von einem Engel Satans mit Fäusten geschlagen wurde, und während diesem Geschlagenwerden dachte er, wie will ich in diesem Zustand einem Gott dienen, und ich bin so handicapiert und ich halte es nicht mehr aus, und dreimal schreit er zu Gott, nimm diesen Satansengel weg, und Gott sagt ihm, lass dir an meiner Gnade üben. War natürlich im ersten Moment vielleicht ein bisschen frustrierend, ach, jetzt nimmt das nicht weg. Denn meine Kraft wird in den Schwachen vollendet. Das heißt, wenn du schwach bist, wenn du in eine Ohnmacht hineinkommst, kommst du immer mehr in eine Abhängigkeit von mir hinein. Und dann hat er plötzlich gemerkt, ja, das ist das Geheimnis, aus der Kraft Gottes herauszuleben. Auf der einen Seite sehr unangenehm, auf der anderen Seite kann ich da gut auf einer ganz neuen Ebene erfahren, die mir bisher vielleicht gar nicht bekannt war. Und dass man, Paulus durfte das auch erkennen, dass selbst hier Gott auch diese Sache, geschlagen zu werden von einem Engel Satans, diese Sache zum Guten zusammenwirken lässt. Das hört sich natürlich jetzt, wenn wir jetzt das, was wir jetzt besprochen haben, für junge Menschen, die ja ihr Leben vor sich haben und ich sage jetzt mal auch lebensfroh sind, hört sich das natürlich sehr frustrierend an und denkt, ach ja, es geht nur darum, dass ich dann leide, damit ich dann immer ohnmächtiger werde und immer mehr in die Abhängigkeit Gottes hineinkomme. Das kann ja diesen Eindruck vermitteln. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gleichzeitig, das ist ja wahr und ich sehe das ja auch so, aber dass wir gleichzeitig, wenn wir jetzt mal in dieses Gespräch hineinkommen, dass wir dann auch betonen, dass wenn Gott uns in solche Situationen hineinführt, dass er uns ein Gegengewicht schenkt, das unglaublich kostbar ist. Also sei es jetzt sein wunderbarer Friede, sei es auch eine Freude im Herzen, trotz der äußeren Not, also dass man da eine andere Art von Lebensqualität bekommt. Also wenn Junge jetzt uns gehört hätten, hätten sie gesagt, das ist ja furchtbar, was dieser Verein da miteinander bespricht, und die sehen ja nur noch Trübsal und da ist mir ganz wichtig, dass wir dann auch auf das Gegengewicht auch aufmerksam machen. Ich erzähle auch immer wieder diese Geschichte von einem Gefangenen in Saudi-Arabien, der geschlagen wurde um des Glaubens willen und Schmerzen am ganzen Körper hatte, wurde dann in den Kerker geworfen, lag da auf dem Boden und alles tat ihm weh, fühlte sich elend und wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann hat der Herr ihm einen so großen, tiefen Frieden geschenkt und eine so tiefe Glückseligkeit, dass er gesagt hat, ich war in meinem ganzen Leben nie so glücklich wie da im Kerker. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, wir dürfen auch wissen, wenn uns Gott in solche Tiefen hineinführt, dass er uns ein Gegengewicht schenkt, das auch eine unglaubliche Qualität hat. Und das ist ja interessant, wenn man ältere Leute fragt, willst du noch mal 20 sein? Sagen die meisten, nein, ich will nicht noch mal 20 sein, obwohl man sich als 20-Jähriger, man hat keine Gelenke, die Schmerzen, man sieht noch gut, man hört noch gut, man hat keine Magenprobleme, ja, in der Regel, ja. Also es geht einem als 20-Jähriger eigentlich körperlich viel besser. Und trotzdem will ein alter Mensch nicht noch mal 20 sein, ja. Das heißt, das Alter hat eben eine andere Lebensqualität. Für Junge ist es, für 20-Jährige ist es ganz schrecklich, die Vorstellung 60 zu sein. Für die ganz schrecklich, ja. Also, oh nein, wir haben nicht, die nie 60 werden oder 80 schon gar nicht, ja. Ich kann mir das Leben gar nicht mehr vorstellen, wenn man dann ja. Und die Alten sind dann einfach, wenn es richtig lief, ich sage jetzt mal vom Glauben her auch, haben sie so eine gewisse Lebenssattheit und können sagen, ja, ich habe es gesehen und ich freue mich jetzt auf die Ewigkeit, ja. Das kann sich ein Junger nicht vorstellen, und so können wir uns vielleicht manchmal auch nicht vorstellen, dass man auch in tiefen Leiden noch so eine Freude erleben darf, so einen Frieden, der man mit Worten gar nicht beschreiben kann. Psalm 51, wieder ein Psalm, der dem Chorleiter gewidmet ist, von David. Ganz wichtig ist der Umstand, wo er das geschrieben hat, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Also geschrieben hat er diesen Psalm. Ihr kennt ja die Geschichte, er kommt quasi vom Kampf nach Hause, will sich ein bisschen entspannen auf der Terrasse, schaut so ein bisschen über Jerusalem, und dann sieht er irgendwo auf den Dächern eine wunderschöne Frau baden. Und dachte, ja, das wäre es doch jetzt zur Entspannung. Und ließ sie holen und zeugte ein Kind. Und dann merkte er, oh, jetzt ist sie schwanger und die ist ja schon verheiratet. Und hat dann den Mann, Ehemann, kommen lassen. Und tröste dich doch jetzt ein bisschen mit deiner Frau. Und er hoffte dann quasi, dass man die Vaterschaft so vertuschen könnte. Ja? Und der Uria, der will einfach nicht sich mit seiner Frau zusammentun. Ja, meine Kollegen sind quasi im Kampf und ich kann doch nicht hier mit meiner Frau die Tage genießen, so, das geht doch nicht. Und also er war ein sehr edler Mann und David bekam die Krise. Ja? Jetzt geht er auf diesen Deal nicht ein. Es ist natürlich klar, der Herr hat hinter diesem Ganzen gestanden und hat gesagt, David, nein, diese Sache kannst du nicht vertuschen. Das Schlimme ist, weil er sie aber weiter vertuschen wollte, gibt nur eins, ich muss dem Joab sagen, geht mal nach vorne in den Kampf und zieht euch dann zurück, wenn die Uria ganz vorne ist, und dann wird er vom Feind getötet. Und tatsächlich, es passiert so, eine grauenhafte Geschichte. David hat so langsam gemerkt, die Schuld hat ihn geplagt. Ich glaube, es verging wahrscheinlich mehrere Monate, vielleicht sogar über ein Jahr, wo er diese Schuld mit sich herumgetragen hat und merkte, ich habe keinen Zugang mehr zu Gott. Ja. Und eigentlich ist es eine Gnade, dass Gott den Propheten Nathan gesandt hat. Und das Schlimme ist ja, Nathan kommt und dann erzählt er die Geschichte, ja, das ist ein reicher Mann, der hat viele Schafe, jetzt bekommt er einen Gast oder Gäste, und er holt bei einem anderen Mann, der nur ein Schaf hat, er holte das Schaf, ließ es schlachten und hat es quasi für seine Gäste bereitet. Also ich zitiere jetzt auch aus dem Gedächtnis. Und David, total zornig, das ist ein Mann des Todes. Ist ja klar, als König, dass man da zornig wird, dass man, da ist einer, der ist reich und der nimmt noch einem anderen Mann, der wenig hat, noch das Letzte weg, das geht nicht. Und er spricht sein eigenes Urteil. Ist schon krass. Und dann sagt, du bist der Mann. Ja, du bist der Mann. Du bist der Mann. Aber David demütigt sich sofort. Und bittet den Herrn um Vergebung. Und der Herr vergibt ihm. Aber es hat ja noch ein bisschen Konsequenzen. Ja, das Kind starb ja dann und mit seinen Söhnen Absalom. Und wie ist der andere, der Adam? Oder Adam? Nein, wer ist der jetzt?
Amon,
ja genau, das habe ich ja ein Problem gehabt. Hatte da ja auch Probleme, und das hatte schon seine Auswirkungen. Der Herr hat ihn vergeben, aber es hatte Auswirkungen. Und also jetzt ist dieser ganze Frust da, ich habe gesündigt, ich habe sogar eigentlich mein eigenes Todesurteil gesprochen. Und jetzt kommt dieser Psalm. Sei mir gnädig, oh Gott, nach deiner Gnade, tilge mein Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist und mit deinem Reden rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern. Und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Ysop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Ist das möglich nach so einer Tat? Ist das möglich? Also, hier kann man schon mal ein bisschen staunen über den Glauben Davids. Mein Gott kann mich waschen nach dieser Sünde und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine verlocken, die du zerschlagen hast. Also er hat hier auch schwer gelitten. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen neuen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Also die große Angst, jetzt könnte Gott mir den Heiligen Geist entziehen, so wie er das wahrscheinlich auch bei Saul erlebt hat, wie dann der Geist Gottes sich plötzlich zurückgezogen hat. Und jetzt denkt er, passiert mir jetzt genau das Gleiche. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist, dass ich endlich gehorsam werde. Lehren will ich die von dir abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Und jetzt kommt es ganz wichtig. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Er verachtet das zerbrochene Herz nicht. Er verachtet den David nicht, der so schwer gefallen ist, der sich so schwer versündigt hat. Er verachtet ihn nicht. Tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Lust haben an rechten Opfern, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Ein sehr bewegender Psalm.